Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Liebe Gemeinde, ein Schotte geht zur Zeitung, um anlässlich des Todes seiner Frau eine Anzeige zu schalten. Die Dame an der Anzeigenannahme fragt ihn nach dem Text. Er sagt: Schreiben Sie, Mary ist tot. Die Dame, so ein bisschen verwundert, sagt, weist ihn darauf hin, dass er das doch wohl etwas ausführlicher machen könne. Er hätte sogar noch 3 Worte für den gleichen Preis frei. Der Schotte überlegt kurz und sagt dann: Okay, schreiben Sie, Zweitwagen zu verkaufen. Ihr Lieben, ähnlich wie mit dem Wochenspruch ist es auch mit dem Predigttext. Es ist kein netter Zuspruch für zwischendurch. Kein Fast Food, wie man es so gern hat. Irgendwo mit dem Auto kurz vorfahren, in 5 Minuten das Mittagessen zu uns nehmen und dann schnell weiter. Nein, dieses Gleichnis, das will gekaut werden. Immer und immer wieder. Ich möchte gleich mit dem ersten Kauvorgang beginnen. Ich möchte heute Morgen mit euch 3 Kauvorgänge betrachten. Ich nenne das mal lieber weniger essenstechnisch, es sind 3 Schichten. 3 Schichten möchte ich mit euch betrachten, offenlegen. Die erste Bedeutung des Gleichnisses. Die Bedeutung des Gleichnisses, ganz oben, die erste Schicht. Ganz am Anfang ist wichtig festzustellen, dass der Predigttext, ja, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, aber es ist wichtig, dass es ankommt, dass es ein Gleichnis ist. Es ist ein Gleichnis. Jesus versucht uns Zuhörern einen tieferen Einblick in das Reich Gottes zu gewähren. Darum erzählt er Gleichnisse. Also es ist nicht eine reale Begebenheit, wo Lukas als Augenzeuge dabei stand und das mitbekommen hat, mit einer Treppe in den Himmel gegangen ist. Es ist ein Gleichnis. Doch einige Punkte an diesem Gleichnis irritieren trotzdem. Die irritieren so sehr, dass es in der Auslegungsgeschichte dieses Gleichnisses immer wieder zu Missverständnissen gekommen ist. Also es geht im Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus nicht um eine Stellungnahme Jesu zu dem Missverhältnis von Arm und Reich. Das hören wir gerne. Nach dem Motto, die Armen kommen eines Tages in den Himmel und die Reichen in die Hölle. Wichtig ist festzuhalten, die Ewigkeit vertauscht nicht einfach die Vorzeichen des Lebens hier auf der Erde. Das wäre zu simpel. Außerdem geht es bei diesem Text auch nicht um tiefere Einblicke in den Himmel oder in die Hölle. Also all der Freunde der Apokalyptik, die sich gerne mit der Endzeit auseinandersetzen, muss gesagt sein, dieser Text will nichts über den Himmel oder die Hölle aussagen. Jesus will uns deutlich machen, dass unser Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen haben, mit dem Tode nicht einfach zu Ende ist. Es weist über sich hinaus. Für alles, was hier auf Erden erlebt, was wir hier auf Erden erleben und selber tun, ja, dafür werden wir uns eines Tages zu verantworten müssen. Denn wir Menschen werden dann Antwort geben müssen auf all die Worte, die Gott zu uns gesprochen hat. Das nennt man Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung. Interessant, beim Wochenspruch war das ja auch so. Es ging um die Verantwortung. Und ein letztes Missverständnis. Das Neue Testament kennt etliche Gerichtsworte, Gerichtsrede. Das Ziel dieser Worte ist es, wie auch das Ziel dieses Gleichnisses, dass all das, was wir da hören und lesen, auf gar keinen Fall geschieht. Es soll nicht Angst machen, es soll uns motivieren, dass es eben nicht geschieht. Diese Worte sollen erzählt werden, damit Menschen sie hören, sich all die Worte zu Herzen nehmen, umkehren und dass das, was da geschrieben wird und angedroht wird mit vielen Worten, auf gar keinen Fall geschieht. Gerichtsworte sollen zum Glauben wecken, zum Glauben motivieren, Vertrauen schaffen und keine Angst machen. Also es sind keine Worte, die man den Kindern, mit denen man den Kindern droht daheim oder auch in der Gemeinde manipuliert. Lasst uns mal die zweite Schicht aufdecken. Das war so die erste grobe. Die zweite Schicht, der Inhalt des Gleichnisses. Es geht ein bisschen gründlicher nun zu. Mit diesen Informationen wollen wir nur genau zuhören, was Jesus gesagt hat und was er uns heute Morgen zu sagen hat. Die Geschichte beginnt mit einer Gegenüberstellung. Zwei Gestalten werden eingeführt, ein Reicher und ein Armer, in einem, ja, man könnte fast sagen, Hell-Dunkel-Kontrast. Zwei Charaktere werden ausgemalt. Da ist der reiche Mann. Was ist Schlimmes über diesen reichen Mann aus diesem Gleichnis in der Kirchengeschichte geschrieben worden? Er wurde von vornherein als geldgierig und geizig abgestempelt. Wir lesen nach oder rufen uns das nochmal in Erinnerung. Wo steht das im Text? Davon ist im Text an keiner Stelle die Rede. Wir Christen, Klammer auf, an uns Christen gerichtet, haben oft eine blühende Fantasie, was diese Dinge angeht. Doch was sagt der Text über diesen Reichen eigentlich aus? Dort steht, er war in Purpur und kostbaren Leinen gekleidet. Ja, so werden auch die Gewänder der hohen Priester beschrieben. Jedes Gewand kostete mehrere hundert Euro. Umgerechnet, riesige, unvorstellbar große Geldbeträge. Zu einer Zeit, als Tagelöhner etwa umgerechnet 50 Cent am Tag verdient haben. Alle Tage lebte dieser Reiche in dieser Herrlichkeit. Ja, und in Freuden, so sagt Jesus. Was für ein heller Schein heute Morgen. Ein ideales Leben. Würden wir auch gern haben, oder? Wünschen wir uns doch auch. So ein sorgloses Leben in materieller Fülle. In der Antike aß man weder mit Messer noch mit Gabel. Man aß, wie es Jugendgruppen tun oder wie man es zu Hause auch macht, mit den Händen. In sehr wohlhabenden Häusern, da man ja keine Servietten hatte, wischte man sich die Finger, die durchs Essen verunreinigt waren, an einem Stück Brot ab. Anschließend warf man das Stück weg. Also eine prähistorische Form der modernen Serviette. Der arme Tropf Lazarus hingegen bringt das Dunkel in die Geschichte. Er sitzt, übersät von Geschwüren, vor der Tür des reichen Mannes und sättigt sich an den Brotfetzen, mit denen der reiche Mann seine Finger abgewischt hat. Die herumstreunenden Hunde, übrigens für Juden unreine Tiere, leckten seine Geschwüre. Selbst das konnte er nicht verhindern. Der Arme ist scheinbar nicht mal in der Lage, dass diese Hunde verscheucht werden können. Lazarus, ein Inbegriff hilfloser, elender Armut. Auch hier die Frage und die Anfrage, wie viel Ehre kam diesem Lazarus durch viele Ausleger zu? Er wurde zum Inbegriff des Duldens und der demütigen Frömmigkeit gemacht. Doch auch das erzählt Jesus nicht. Alles, was wir hier erfahren, ist, dass kein Wort gegen Reichtum und für Armut gesagt wird. Wichtig ist allein die Beziehung dieser beiden Männer. Denn Lazarus lebt nicht irgendwo in Armut. JWD, ganz weit draußen in Israel. Nein, Lazarus liegt vor der Tür des Reichen. Wisst ihr, und dadurch wird die Armut und Hilflosigkeit des Lazarus zu einer Anfrage an den Reichen. Seine Bedürftigkeit wird auf einmal zu einer Bitte, personifizierten Bitte, seine Not zu einer Herausforderung. Und genau an dieser Stelle versagt der Reiche. Wir müssen genau hinhören. Der Reiche jagt den Armen nicht davon. Er lässt ihn auch nicht verhungern. Aber er hat nur Abfälle für ihn übrig. Das, was als Reste von den üppigen Gerichten übrig bleiben. Von echter Freundlichkeit keine Spur, auch nicht von dem Verständnis, auch nicht von Liebe oder Erbarmen oder Barmherzigkeit. Wisst ihr, der Reiche ist mit sich selbst beschäftigt, denn er hat genug damit zu tun, an sich selbst zu denken und Dinge für sich selbst zu tun. Noch einmal, Jesus verurteilt Reichtum nicht. Ich habe mir dann vorgestellt, vielleicht könnte es sogar sein, dass der reiche Mann gespendet hat. Wir erfahren es nicht. Es könnte ja sein, dass er sogar monatlich einen Dauerauftrag eingerichtet hat. mit einer ansehnlichen Spende für die Mission. Wisst ihr, sein Erbarmen lief dann über ein Kreditinstitut. Er hat seine Wohltätigkeit vielleicht delegiert an das Sozialamt oder an ein Hilfswerk, die er mit Spenden unterstützt. All das konnte seine Sekretärin ziemlich gut erledigen. Damit hat er vielleicht sein Gewissen beruhigt. Wisst ihr, es war ein typischer Fall von Nächstenblindheit. Gott hat dem reichen Mann eine Aufgabe vor die Tür gelegt, hat ihm eine Chance gegeben, ein Nächster zu sein. Und er ist achtlos an dieser Möglichkeit vorübergegangen. Diesen Lazarus gibt es auch heute. Ja, vielleicht liegt er unauffällig und auf korrekt deutsche Weise vor unserer Tür. Wisst ihr, und dabei spielt es keine Rolle, wie viel wir verdienen. Es gibt immer eine Person, die weniger hat als wir. Lazarus ist der Mensch in unserem Leben, dem das fehlt, was wir haben. Vor 2000 Jahren war das Problem von existenzieller Armut um so viel größer als heute. Zumindest in Deutschland. Vielleicht geht es in erster Linie gar nicht um so krasse materielle und medizinische Hilfe, die wir den Leuten vor unserer Eingangstür bieten müssen. Aber in unseren Tagen sind die zwischenmenschlichen Beziehungen oft auf die Temperatur einer Gefriertruhe abgesunken. Vielleicht fragt der Lazarus von heute nach menschlicher Wärme, nach Liebe. Vielleicht fragt er danach, dazu zu gehören. Vielleicht ist der Lazarus von heute alleinstehend, alt, krank, perspektivlos oder depressiv. Was könnten denn die Gründe für unsere Nächstenblindheit sein? Wisst ihr, es gibt zu viele. Ich möchte nur einen einzigen Grund für Nächstenblindheit skizzieren, der uns überall begegnet und der vor keinem von uns Halt macht. Vielleicht ist es für uns so schwer, diesen Grund zu erkennen, weil wir in unserer korrekten Art uns so sehr daran gewöhnt haben. Wir haben nämlich vieles unter uns, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt, darauf reduziert, zu erkennen und zu sagen, was nicht richtig läuft, was falsch läuft, was man optimieren müsste. Und selten gehen wir über dieses Stadium hinaus. Macht doch mal ein Experiment, hört euch einfach mal die Gespräche an. Und zwar nicht nur bei anderen, sondern vielleicht bei uns selbst, bei euch selbst. Nach dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst, vielleicht sogar während des Gottesdienstes, was wir so murmeln. Das war zu laut, das war zu leise, das war zu lang. Man müsste dieses und jenes ändern. In unseren Treffen, Sitzungen und Gesprächen sind wir ganz häufig defizitorientiert. Mir begegnen Christen aller Altersschichten, Gebildete und Ungebildete, Pastoren oder auch Nicht-Theologen. Man hat fast den Eindruck, dass vieles davon reduziert wird auf richtig und falsch. Ich glaube, dass vieles von dem eine Beziehungsarmut verbergen will. Beziehungsarmut, Nächstenblindheit, vielleicht sogar auch kalte Herzen, die sich daran gewöhnt haben, dass es eben so ist. Und an anderer Stelle wird das dann bemerkbar. Mitarbeiter werden gesucht in so vielen Bereichen der Gemeinde. Hast du denn schon mal die Zeit gehabt, als du rausgegangen bist aus dem Gottesdienst, um dir einen Kaffee zu holen, danach auf den Gabenanzeiger zu blicken? Ich erinnere mich, wie in den letzten Jahren beim Großreinemachen in der Gemeinde kaum Mitarbeiter gefunden wurden bei 200 Gottesdienstbesuchern und über 300 Mitgliedern. Eine Beziehung, ein Dienst, eine dienende Geste, ein Hören, ein Handeln, wisst ihr, all das bringt unsere höchstpersönliche Tagesordnung und Tages- und Wochen- und Monatsplanung ganz schön durcheinander. Das Dramatische an diesem Gleichnis ist eben nicht, dass der Reiche irgendetwas falsch gemacht hätte. Das ist es eben nicht, dass er womöglich auf Kosten sich des Armen bereichert hätte. Es geht im Kern um ein inneres Desinteresse. Es geht um unsere Beziehungslosigkeit. Wen bewegt Gottes Erbarmen noch so sehr, dass er oder sie innerlich eine Regung empfindet beim Anblick all der Arbeit, die im Reich Gottes zu tun ist? Jesus hat das schon gesehen, er sagte, Wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in die Ernte. Denn die Ernte ist da. Beim Unterstützen, beim Helfen, ja, und vielleicht krasser noch beim Anblick von Leid und Not. Beim Anblick all der kleinen Not vor unserer Haustür und in der Stadt Reutlingen. Haben wir nicht viel mehr Leid und Not und Arbeit an Krankenhäuser, Sozialämter, Streetworker und vielleicht sogar die Gemeindeleitung abgegeben, delegiert? Beschäftigt uns nicht viel mehr das, was andere über uns sagen, mehr und das, was wir falsch gemacht haben, mehr als das, was vor unseren Augen Tag für Tag geschieht? Darüber reden wir leidenschaftlicher, viel öfter, viel konkreter als über Dinge, die Tag für Tag vor unseren Haustüren stattfinden, in der Gemeinde stattfinden, in unseren Familien. Wo ist dieses ganzheitliche Erbarmen des Vaters aus der Geschichte des verlorenen Sohnes? Übrigens, genau ein Kapitel vorher beschreibt Jesus die Geschichte des verlorenen Sohnes. Die Geschichte von den beiden Söhnen, müsste man sagen. Da ist ein Vater, der gegen jede gute Sitte im Orient handelt, leidenschaftlich handelt. Er krempelt sein langes herrschaftliches Gewand hoch, zeigt Bein und rennt dem Sohn entgegen. Alles ungeheuerliche Handlungen eines von göttlichen Erbarmen gepackten Menschen. Wisst ihr, das ist der Grund, warum das Lukas-Evangelium einen ganz besonderen Blick auf die Armen, auf die Schwachen, auf die Benachteiligten, auf die Außenseiter richtet, weil sie bei Gott eben keine sind. Weil Gott den Menschen unabhängig von seiner Person ansieht, ihn kennt und ihn zutiefst liebt. Da ist das Erbarmen wieder. Das ist die Realität im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist zutiefst beziehungsorientiert. Es geht um die Beziehung zu der einen Person Jesu, ohne die wir keine Beziehung zu dem einen Gott hätten. Und Jesus, es geht ihm um die Beziehung zu seinen geliebten Menschen. Was für eine wunderbare Beziehungsdynamik. Ihr könnt es mitlesen. Helmut Thielicke schreibt dazu, ein großer Theologe: Nein, unser Glaube lebt nicht von den Berichten der Wunder. Wir leben vom Wort des Herrn. Wir leben von dem, der es selber war und ist und immer sein wird. Wir glauben auch nicht an die Auferstehung. Wer rebelliert? Sondern wir glauben an den Auferstandenen, der uns in allem, was er sagt und tut, überzeugt. Wir glauben nicht an Wunder, sondern wir glauben an den Herrn, der Wunder tut, der unser Leben zu wenden vermag, der uns alle Dinge neu sehen lässt und der auch heute mit seinen Wundern, seinen Behütungen und seinen unbegreiflichen Führungen zur Stelle und an unserer Seite ist. Schön, oder? Glaube als Beziehung zu Gott, zu mir selbst und zu anderen. Ich möchte diese Frage noch ein weiteres Mal stellen. Wie sieht der Lazarus von heute aus? Wäre interessant, mal darüber in den verschiedenen Gemeindegruppen nachzudenken. Was braucht ein Lazarus von heute? Ich wünsche mir sehr, dass wir als Gemeinde danach fragen. Es ist ja letztlich Jesu Frage an uns. Aber noch einmal, ich möchte das immer wieder sagen, es geht nicht darum, dass wir nur noch Diakonie tun und als Gemeinde nur noch Arme mit Essen versorgen. Aber könnte es sein, dass ein Beziehungsdesinteresse Folgen für uns hat, und zwar ganzheitliche Folgen? Zum Beispiel in der Anbetung Gottes. Wer lobt denn gerne einen Gott und singt ihm immer und immer wieder neue Lieder und macht neue Worte, wenn er nicht ein tiefstes Interesse an diesem Gott hat? Stattdessen, es ist doch üblich zu sagen, ach, kenne ich nicht das Lied. Wer dient denn gerne, wenn es nicht klar ist, dass ich Gott diene und vorher schon viel klarer wurde, dass er mir dient? Zum Beispiel heute Morgen im Gottesdienst. Gott dient uns. Stattdessen sagen wir, nee, keine Zeit, und meinen, was hab ich davon? Dabei brauchen die Lazarusse von heute genau das, was Menschen vor 2000 Jahren gebraucht haben. Liebe, die nicht für sich selbst bleiben kann. Echte Wertschätzung, menschliche Wärme. und ehrlich gemeinte Zuneigung. Jesus meint, solange Lazarus nur einen wohlwollend geduldeten Platz vor unserer Tür und nicht den Platz in unseren Herzen hat, werden wir schuldig an ihm und schuldig an Gott. Wir können uns auch nicht dadurch loskaufen, dass wir organisierte Liebestätigkeiten unterstützen, so notwendig das auch ist. Wisst ihr, Liebe sucht das Du. Die Liebe sucht ein Gegenüber. Gottes Liebe schafft sogar ein Gegenüber. Sie kann nicht anonym bleiben. Liebe kann niemals theoretisch bleiben. Klaus Hartenstein, ein Theologe, sagte einmal, Gott will nicht geliebt sein über den Kopf unseres Nächsten hinweg. Gott will nicht geliebt sein über den Kopf unseres Nächsten hinweg. Und es gibt noch eine dritte Schicht, etwas weniger sozialkritisch. Drittens, Jesus als Lazarus. Jesus als Lazarus. Wenn wir das Gleichnis Jesu vom reichen Mann und den armen Lazarus lesen, fällt auf, dass der Reiche keinen Namen hat. Der Hilfsbedürftige trägt aber einen Namen, er heißt Lazarus. Das ist doch merkwürdig. Ist doch üblich, dass gerade die Reichen, die Bekannten, die Stars und Sternchen weltberühmte Namen haben. Wer kennt nicht Bill Gates, einen der reichsten Menschen der Welt, den Gründer von Microsoft? Oder unsere Senioren, wer kennt nicht John Davison Rockefeller? Kennt ihr doch noch gut, oder? Persönlich vielleicht? Diese und viele andere bekannte Reiche blicken in eine schier unendliche Masse von Namenlosen. Das ist in unserer Welt so, denn Not und Armut hat in unserer Welt oft keine Namen. Die Reichen und Bekannten und Erfolgreichen, jawohl, die schon. Ihre Namen kennen wir. Die Klatschpresse ist randvoll von Themen, von Fotos und Berichten von eben diesen Leuten. Im Gleichnis ist es aber umgekehrt. Der Reiche trägt hier keinen Namen und der Arme wird mit Namen vorgestellt. Lazarus. Lazarus, das heißt, Gott hilft. Nun gibt es in der Bibel einen anderen Namen, der wie Lazarus übersetzt werden muss. Gott hilft. Jesus. Jesus heißt, Gott ist Hilfe, ist Rettung, ist Heil. Schon von ihrem Namen gehören beide aufs Engste zusammen, Lazarus und Jesus. Und im Grunde genommen erzählt Jesus hier die Geschichte, wie wir Menschen mit ihm umgehen. War es nicht Jesus, der draußen vor der Tür geboren wurde, weil wir keinen Platz hatten in einem Futtertrog? Sie hatten ja keinen Raum in der Herberge und so heimatlos wanderte er als Wanderprediger durchs Land. Jesus sagt einmal so vieldeutig, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. So lebte er draußen, oft vor der Tür der wohlhabenden Städte. Ja, und dann draußen vor den Toren der Stadt Jerusalem haben sie ihn auf einer Müllkippe, der Müllkippe Golgatha, entsorgt. Jesu Kreuz vor den Toren der reichen Stadt. Wisst ihr, Jesu Geschichte ist immer die Geschichte des von uns Ausgestoßenen. Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber in all dem lebt Jesus in inniger Einheit zum Vater, im liebevollen Vertrauen auf den Vater, der ihn letztlich aus dem Tod auferweckte. Das ist die ewige Beziehung und das ist es, was Lazarus letztlich rettet. Gott hilft. Gott hilft. Jesus macht gerecht und stellt Beziehung wieder her. Er ist es, nicht Armut, Reichtum, ein Beruf, ein Können, ein Nichtkönnen. Und aus der Tragödie des Kreuzes macht Jesus unseren größten Sieg. Und im jüngsten Gericht erklärt sich dieser Jesus solidarisch mit all denen, die wie Lazarus ihm vertraut haben. Gott hilft. Und damit zeigt uns Jesus, wer Gott ist. Heute Morgen. Er lässt uns einen Blick nehmen in dieses tiefe Vaterherz Gottes. Schau auf Jesus, dann siehst du Gott. Übrigens, genau das machen die Kinder im Kindergottesdienst jetzt. Sie stellen sich die Frage und forschen nach, wer ist Jesus? Unterhaltet euch doch mal zu Hause am Mittagstisch, was sie so erlebt haben, und ergänzt einander in all dieser Fülle dessen, wer Jesus ist, der alles in allem ist. Das heißt in der Bibel, in ihm liegen verborgen alle Schätze und der Erkenntnis und der Wahrheit. In dieser Geschichte wird uns vor Jesus und Gott so vorgestellt. Jesus heißt, Gott hilft. Weil aber Gott beziehungsorientiert ist, verknüpft Jesus unseren Glauben mit der Beziehung zum Nächsten. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und dann ist es nämlich so, dass die fragenden Augen des Lazarus plötzlich die fragenden Augen Jesu an uns sind. In der Gestalt des Lazarus vor unseren Türen, da klopft Jesus auch bei uns an. Unsere Antwort auf die Frage des Lazarus hat auch Folgen für Jesus. Sie reicht weit über unser Leben hinaus. Vielleicht lassen wir uns ganz neu von dieser Liebe Gottes berühren und der Erkenntnis, dass Gott hilft, dass darauf Verlass ist. Und von der brennenden Liebe Gottes in Jesus Christus. Vielleicht lassen wir uns ganz neu die Augen öffnen für die Lazarusse unter uns. In Reutlingen, in unseren Familien. Ja, für den verborgenen Christus in uns. Vielleicht lassen wir ab und zu die Untugend zuerst und immer alles um uns herum nur nach richtig und falsch abzuklopfen. Wisst ihr, es ist gut, wenn Dinge, die nicht gut laufen, beim Namen genannt werden. Es ist aber nicht richtig, wenn nur das übrig bleibt. Aber es darf niemals alles sein, niemals die Mitte sein. Vielleicht lassen wir uns von unserem beziehungsorientierten Gott zeigen, wie wichtig und nötig Beziehungen sind. Die Beziehung zu Jesus als Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Und aus dieser Beziehung erwächst dann die Beziehung zu unserem Nächsten, zu seinem geliebten Menschen, zu seinen geliebten Lazarussen. Ja, und ich füge hinzu, zu seinen geliebten Reichen. Das ist die Spannweite hier. Das ist ein Wesensmerkmal der Liebe Gottes, dass sie niemals für sich allein bleiben kann und will. Amen.